Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Erinnert ihr euch noch dran, damals, wie es auf einmal geheißen hat, wie Bayern Sommerpapst, das war was. Und jetzt ist er gestorben, der bayerische Papst, der Josef Ratzinger. Wir schauen uns heute ein bisschen sein Leben an. Ich bin sehr gespannt auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Sigi, grüß dich, habe ich die Ehre.
Grüß dich, Mani, servus.
Erinnert dich du noch an die Zeit, wo wir Papst waren?
Richtig, angegangen ist mit mir sein Papst, also Bildzeitung hat getitelt.
Genial, das ist für mich also eine der besten Schlagzeilen, die ich jemals gelesen habe. Mit dem Beutel dazu, wo er die Hände in die Luft streckt, wo er am Balkon umgestanden ist, gell? Da am Petersdom, Wahnsinn.
Das ist besser wie wir sind wir.
Wir sind wir.
Wir sind nicht bloß wir, sondern wir sind jetzt dann ein Papst.
Wir sind ein Papst. Jetzt muss man sagen, wir waren ja Papst. Gell?
Jetzt kann man sagen, wir waren Papst, ja.
Wir waren ein Papst.
Ja, da kann man diskutieren, gell?
Da reden wir jetzt ein bisschen drüber. Es ist ja nicht jeder positiv der Kirche gegenüber eingestellt. Da haben manche Vorbehalte, andere sind ganz närrisch auf Kirche. Und darum bin ich jetzt halt auch gespannt auf unser Gespräch, weil es ja bei dir nämlich auch so ist. Du hast gemischte Gefühle der Kirche gegenüber, oder?
Ja, so ist.
Ja, und ich mache es mir einfach. Ich schaue mir nicht so viel an.
Und findest das mal pauschal super.
Nicht pauschal super. Aber ich versuche halt so das besser zu machen, weißt du?
Ist derselbe Satz, bloß anders formuliert.
Ja, das ist jetzt ein Stück weit naiv natürlich auch, aber ich bin ja auch in keiner Verantwortung, so denken wir immer. Wenn du nicht in der Verantwortung bist, sondern bloß im Glauben,
ja, das stimmt.
Dann
einfach mal hinnehmen.
Muss man es nicht. Mei.
Im Endeffekt, vielleicht reden wir einfach bloß über den Menschen.
Ja.
Josef Ratzinger.
Darf ich auch sagen, der Georg war der Bruder, gell?
Der Bruder war das, ja.
Über den Josef Aloysius Ratzinger, darf ich auch sagen, reden wir über den. Drum werden wir jetzt keine großen Kirchensachen diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Weil
oder andere Dinge.
Oder andere Sachen.
Ja,
oder
andere Sachen, ja.
Weil das darf ja jeder selber entscheiden.
Ja. Ja, mei, das ist, bei mir schlagen ja da auch zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite denke ich mir, ein sympathischer Mann. Mhm. Ich habe den tatsächlich mal, bin ihm mal begegnet.
Na.
Da war er Kardinal noch.
Sigi, hör auf!
Ah, ja, jetzt beruhig dich jetzt. Deswegen ist bei mir der Heiligenschein auch nicht größer geworden.
Ja.
Ja, ein höflicher, und zurückhaltender Mann, so wie man ihn beschreibt, so scheint er wirklich zu sein.
Ja, so beschreibt er
so, genau, so war er.
Ja, und dir ist er begegnet? Oder ist er dir begegnet oder du ihm?
Ja, er ist halt an mir vorbeigelaufen. Da war ich vielleicht, ich glaube, 12 oder so.
Aha.
Irgendwo in Regensburg war das.
Aha. Das ist aber kein so, ich weiß nicht, erinnert sich da noch dran? Es gibt ja manche, die stolzieren an dir vorbei und da meinst Wunder was. Bei dem, wenn ich es in die Videos immer so sehe, da hast du jetzt nicht den Eindruck, dass er da pompös groß daherkommt.
Sondern also sehr eher zurückhaltend, so sehr zurückhaltend, höflich, nicht überheblich auch.
Ja, ja.
Also vom Auftreten her sehr, ja, das heißt also schüchtern. Haben sie es ja mir auch.
Ja, scheu, gell?
Scheu, genau. Jetzt scheu darf ich nicht bezeichnen, aber er war halt schon sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig. Mhm. Und nicht großkopfert oder großkotzig oder irgendwie so. Also schon eigentlich ein sympathischer Mensch.
Ja, ich habe mir jetzt vor der Sendung nochmal das angeschaut, wo er auf dem Balkon ausgetreten ist. Und da hat er dann die Rede gehalten, so Grußworte. Und dann hat er so sinngemäß gesagt, ich weiß nicht, also sinngemäß hat er gesagt, so ungefähr, er ist irgendwie guter Dinge oder so, dass auch der Herrgott auch mit imperfekten, also Werkzeugen arbeiten kann. Und damit hat er ja sich gemeint. Und ja, das finde ich
ist
schon eine tolle Demut, gell? Für das, dass du sagst, ich weiß nicht, wie viel gibt es denn, 1,3 Milliarden Katholiken, glaube ich, oder irgendwie so. Da hat er ja schon einige Schäflein unter sich.
Ja, der hat schon was zum Sagen. Als Oberhaupt der katholischen Kirche, er ist ja quasi der Kirchenführer, wenn du so willst.
Ja.
Also da hast du schon eine Verantwortung und einen Haufen Meinungen, die alle unter einen Hut müssen.
Ja,
und dann hast du natürlich auch politische Diskussionen innerhalb der Kurie und so weiter und so weiter. Also das ist schon, das ist schon ein Rattenschwanz an Verantwortung und was da halt alles dran hängt. Und dann die ganzen Reisen und jeder schaut auf ihn.
Ist anstrengend, ist sehr, sehr anstrengend. Erinnert es dich noch dran? Der Ratzinger, das war ja einer von den Hardliner in der Kirche, so ist er immer bezeichnet worden. Und dann auf einmal wird der Papst und weißt du noch die ersten Jahre, wie beliebt das der war? Kannst du dich daran erinnern?
Das war 2005. Da ja, ist er Papst geworden.
Genau, ja.
Und tatsächlich habe ich den dann nochmal getroffen. Also nicht getroffen persönlich und nicht Handshake oder irgendwo. Oh, aha, schlimmes Wort. Ja, und zwar auf dem Marienfeld tatsächlich in Köln beim Weltjugendtag. Ach,
da warst du ein. Ja. Ja, super.
Ja, das war ja schon damals so, dass ich mit der Kirche jetzt nicht mehr ganz so früh habe anfangen können. Aber wenn du da in diesem Lichtermeer stehst von 3/4 Million Leuten, das ist schon ergreifend.
Ja, da in Köln drüben muss er wohl ja so gewesen sein, dass bei diesem Weltjugendtag, den hat er nicht er ausgemacht, sondern das war ja sein Vorgänger noch, aber natürlich genau, ist er da hingekommen. Und da war es wohl eher so, das haben die Veranstalter gesagt, dass seit Tagen da die Jugendlichen dort sind und gingen nicht mehr weg.
Ja, ja, die haben da in der ganzen Stadt rumgelegen, überall und auch vorher schon in den einzelnen Diözesen. 2020 war das, da war schon ganz schön was los. Also die Vorbereitung, die Woche davor war schon alle möglichen Veranstaltungen kirchlicher Natur. Das war schon sehr begeisternd. Also das war diese ganze Stimmung, so eine Vorfreude. Ja. Das ist quasi wie ein Advent zum Ohrenklanger. Das war großartig.
Ja, ich weiß das auch noch, die Jahre. Also wenn du heute schaust, dann checkst du das gar nicht. Aber ich erinnere mich noch daran, dass du einfach baff bist, wie auf einmal die ganze Welt, jetzt nicht bloß wir Deutschen, weil es halt ein Deutscher ist oder wir Bayern, sondern die Italiener, wie die gejubelt haben und überall, wo der hingekommen ist, da haben die auf einmal richtig gejubelt und du hast gemerkt, nicht bloß allein, weil er Papst ist, sondern auch, die hat denen was gegeben, den Menschen. Und das fand ich damals wirklich sehr überraschend, weil er ja vorher nicht als dieser Herzliche gegolten hat, sondern eher so als der harte Typ. Und dann hat es ja gedreht. Irgendwann ist dann diese Begeisterung, die hat ja Jahre angehalten, ich glaube so 3-4 Jahre in der zweiten Hälfte von seinem Pontifikat. Also er war ja 8 Jahre, glaube ich, amtierender.
8 Jahre, ja.
Amtierender. Komisch, dass man amtierend sagen muss. Beim Papst gehen wir normal gar nicht gewohnt.
Ein Papstamt.
Ja, also beim amtierender Papst 8 Jahre und in der zweiten Hälfte, da sind dann die ganzen Problemfälle und Kritiken auf ihm eingeprasselt. Und vielleicht schauen wir uns das ein bisschen an. Ja, im Laufe der Zeit.
Also gefeiert worden ist er in Köln wie ein Superstar.
Ja, ja.
Also da hat es ja Sprechchöre, Benedetto hat es immer gegeben.
Ja, Wahnsinn.
Wo du hingekommen bist.
Aha.
Also das war schon eine gewaltige Veranstaltung.
Ja.
Also sowohl auf dem Rhein dann und im Marienfeld, dann, wo es dann alle zusammengekommen sind zum Gottesdienst.
Wahnsinn. Ja. Das ist das, was so eigentlich gar nicht wiedergespiegelt werden wir in der Gesellschaft, gell? Dass du meinst, der Religion ist ja komplett weggert und dann kommt da jemand daher und dann merkst du auf einmal, dass die Leute doch irgendwie nur eine Begeisterung haben.
Ja, und die waren halt aus der ganzen Welt, waren die halt Brasilien, Spanien, Italien, aus Amerika sind sie gekommen. Also das war schon enorm. Und das war halt so eine Riesenbegeisterung. Also da hast du dich eigentlich nur anstecken lassen können.
Ja, ja.
Weil da war halt nicht irgendwie Kirche, weiß ich nicht, sondern halt wirklich, ole, ole, da kommt jetzt AC/DC oder so und alle freuen sich.
Ja, ähnlich war das bei ihm auch. Natürlich, so eine Begeisterung steckt ja auch, gell?
Ja, aber der war damals, glaube ich, schon auch krank, 2005. Weil du musst dir das einmal vorstellen, also wie der da auf die Bühne ist. Also quasi, die haben ja da den Altar aufgebaut, da auf dem Marienfeld. Und dann haben die so große Videoleinwände ja auch gehabt, weil es von hinten halt sonst nicht nach vorne schauen hast können. Also wenn ja, dann hättest du aber nichts gesehen.
Ja.
Und der hat echt beschissen ausgeschaut. Also echt, wirklich oder? Schwarze Augenringe.
Ja, und die erinnert mich auch noch an die schwarzen Augenringe.
Das war nicht so schön zum Anschauen. Du musst ja bedenken, ich meine, der wollte ja eigentlich ursprünglich nicht Papst werden.
Überhaupt nicht.
Na, der wollte Schriftsteller werden oder bleiben.
Ja.
Ganz einfach seine Theologie-Geschichten da unterrichten als Professor. Ja, und dann, das Leben ist ja dann, der war ja 78.
Wie der Papst geworden ist.
Genau, wie er Papst geworden ist. Und mit 78 ist ja eigentlich normalerweise so Lebensabend schon gut in Reichweite. Und du denkst, ja Gott, ich mache jetzt da vielleicht noch ein paar Schriftstücke und so weiter und arbeite ein bisschen für mich und dann schauen wir mal, wie lange das genug geht. Und dann wirst du Papst und dann, wo es eigentlich vorbei ist, geht es noch mehr richtig los.
Ja,
war schon heftig, oder?
Ja, der wollte, finde ich auch brutal. Finde ich auch brutal, auch, dass er's gemacht hat, weil, ich meine, klar, Papst ist das höchste Amt der Kirche, aber ich glaube, es ist eine ziemlich große Last,
wenn
du die da auf deine Schultern und nur dazu in dem Alter hast. Das war ja der ist ja, der wollte ja nicht einmal auf Rom. Der wollte daheim bleiben.
Ja, freilich.
Der wollte wirklich, also vielleicht, ich weiß nicht, jetzt werden wir später noch ein bisschen genauer, auf alle Fälle, der wollte nicht auf Rom. Dann hat der Johannes Paul II., der Vorgänger, gesagt, ja, also diesmal kommst du noch aus, beim nächsten Mal, wenn ich die Frage muss, da aber kommen.
Und der wollte ihn ja gar nicht mehr gehen lassen. Also von Anfang an schon, der hat ihm ja die Reden geschrieben, an Paul.
Da hat er,
war wohl sehr, sehr zufrieden und auch vom Engagement her überall wahrscheinlich beliebt.
Und dann kommt er nach Rom. Ja, okay, gut.
Ist er weg.
Dann ist er da der Chef der Glaubenskongregation, der Präfekt geworden. Und dann mit 75 ist ja wohl so, dass das anscheinend so ein Alter ist, wo in der Kirche, ich glaube, das ist nicht offiziell festgeschrieben, aber wo so ein Kardinal dann sagt,
offiziell Rente.
Ich gehe jetzt in Rente. Ja, genau. Das läuft anscheinend auch so, dass du als Kardinal da eine Entlassbitte schreibst, so mit 75, und dann dort der Papst da dem zustimmen. Und der Johannes Paul II. Muss zu ihm gesagt haben, du brauchst den Brief gar nicht schreiben. Ich brauche den noch, die letzten Jahre halt, bis ich gestorben bin. Und dann sagt der Mo, ja, okay, gut. Dann ist bis 78, dann stirbt der und dann wollen die den auch noch.
Und zwar in ganz kurzer Zeit.
War eine der kürzesten Enklaven, Konklaven.
Vier Wahlgänge waren es bloß.
Vier Wahlgänge
waren es bloß. Was sind es normal? Oder was ist so der Durchschnitt?
Was der Durchschnitt ist, weiß ich nicht, aber das vier ist echt kurz. Es sind schon mehrere.
Ist dann ganz, ganz schnell weißer Rauch aufgestiegen.
Weißer Rauch. Und es muss wohl so gewesen sein, er war ja, der Chef von den Kardinäle war er, der Kardinalsdekan nennen sie das. Und der hat er dann das Konklave organisiert und muss wohl in seiner Rede gesagt haben, weil er dann irgendwie schon gecheckt hat, oh shit.
Das könnte ja ich werden.
Oder oh Mist, das könnte in meine Richtung gehen. Dann hat er gesagt, bedenkt bitte mein Alter. Und dann ist
das war denen wurscht.
Das war denen gleich.
Vielleicht ist das ja auch eine politische Entscheidung, dass sie gesagt haben, jetzt war der Paul so lange an der Macht und der war über 20 Jahre an der Macht. Und dann haben sie vielleicht überlegt, dann nehmen wir vielleicht den Eltern, weil dann kann der nicht so lange einen Chaos machen, der uns nicht passt.
Ja, vielleicht war das tatsächlich so, nicht mehr so langes Pontifikat wie das letzte.
Und im Endeffekt ist er dann auch zurückgetreten, einfach aus gesundheitlichen Gründen.
Ja, was auch sehr mutig war, gell?
Ja, schon, weil normal kleben die ja bis in alle Ewigkeit an ihrem Posten. Also alle diese Führungskräfte.
Ja, gut, du sagst es. Das ist jetzt lustig. Und normalerweise stirbt der Papst im Amt, gell? Der tritt ja nicht ab.
Nein, der stirbt ja. Normal. So sollte er sein.
War angeblich der Zweite, der wo abtreten ist.
Und der Letzte
ist
schon 700 Jahre her.
Ich habe früher einmal gelesen, dass doch mehrere gewesen sind, aber so aktuell habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, anscheinend war er der Zweite, der wo abtreten ist. Und das ist halt auch eine krasse Nummer, gell? Wenn du sowas bringst.
Das ist schon mutig.
Das ist mutig.
Weil das wirft da viele Fragen auf.
Natürlich.
Auf der einen Seite, die einen sagen, der war feig und hat sich einfach dann aus dem Amt rausgestohlen.
Ja, und das kann ich mir nämlich überhaupt nicht vorstellen. Das kann nicht der Grund gewesen sein. Weil, schau mal her, du wärst 75. Jetzt hast du einen Bruder in Bayern und er hat immer wieder auch von seiner Sehnsucht nach Bayern gesprochen. Und sein Plan ist, wieder zurück zum Gehen nach Bayern. Der hat da in der Nähe von Ringsburg war das, hat ein Haus gehabt. Und da war er wieder hingegangen. Hätte seine Schriften weitergemacht, die wo er unbedingt nur schreiben wollte. Mit seinem Bruder hätte er sich getroffen, einen schönen Lebensabend gehabt, einen ruhigen.
Und dann muss der Papst werden.
Also,
darfst du gern Papst machen?
Auf keinen Fall.
Darfst lieber Theologie unterrichten?
Ich traue es mir auch nicht, zutrauen, ist immer schwierig. Das ist ein hohes Amt. Also,
das Höchste?
Das Höchste in der Kirche. Papst werden. Also im Vergleich mit dem Josef Ratzinger, da kann der nicht hinschmecken. Also das war ja ein hochintelligenter Mensch. Und was der alles geschrieben und gesagt hat, und dann hat er gleichzeitig aber auch noch diese Wärme des Herzens gehabt, die wo man nicht so gemerkt hat, wie der Chef der Glaubenskongregation war, weil, also bei denen geht es ja dann darum, wie die Auslegung der Lehre der Kirche ist und wie das interpretiert wird. Ja. Und das ist ein schwieriges oder so ein Thema, da musst du halt deinen Standpunkt auch verteidigen und da hat er den Standpunkt der Kirche oder was er aus seiner Sicht der Kirchenstandpunkt war, abgeleitet von den alten Dokumenten, den hat er verteidigt. Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin jetzt ja gutmütig mit jemand anderen, der da was will, was eigentlich dem zuwiderläuft. Aber dann später hast du es halt schon gemerkt, dass er
ich so war. Ich habe einmal ein Interview gesehen, ich glaube, das war sogar mit ihm. dann ist darum gegangen, wegen Entscheidungen, die da getroffen werden, die oftmals nicht nachzuvollziehen sind. Und dann war es so, ich hoffe, dass ich jetzt das richtige Interview morgen, ich unterstelle es ihm jetzt einfach mal, soll er gesagt haben, oder hat er gesagt, die Entscheidungen, die er trifft, die trifft er ja nicht so wie bei einem normalen Politiker für die nächsten 4 Jahre oder 5 Jahre, sondern für die nächsten 500 Jahre.
Ja.
Also das, was er jetzt entscheidet, das muss nur einen Bestand in 500 Jahren haben. Mhm. Oder man muss sagen, okay, es ist aufgrund der Entscheidung zum Beispiel so und so und so, so wird das werden.
Ja, genau.
Genau, also die Tragweite ist halt vom Zeitraum her wesentlich länger in die Zukunft hin transportiert.
Mhm. Und er war auch nicht komplett frei, weil es gibt ja, das nennen sie das kanonische Recht, also das ist ja quasi das Kirchenrecht, gibt es ja ein eigenes Rechtssystem, und der muss sich dem erfügen, was da drinnen steht, weil ansonsten, der Papst hat zwar viel Macht und viel Ausnahmegenehmigungen und so, aber er muss sich trotzdem an das Recht halten, weil sonst war es ja Diktatur. Und da hat er dann eine Entscheidung treffen müssen, wo er vielleicht persönlich nicht dahinter gestanden war, aber die er so treffen hat müssen. Auch. Das ist natürlich das andere.
Also kirchenpolitisch.
Und da ist, wie du sagst, manche Entscheidungen verstehen wir vielleicht auch nicht, weil man uns aber auch und vor allem, und da muss man tatsächlich sagen, die Presse auch nicht die Mühe macht, ein bisschen mehr dahinter zu schauen, was oftmals gar nicht so schwierig ist, wenn du ein paar Sachen zusammensuchst.
Ja, aber dann hast du nicht so schöne Schlagzeilen wie wir so ein Papst.
Ja, das stimmt natürlich. Der hat ja auch beispielsweise damals so eine strittige Entscheidung getroffen. Also er hat ein paar Sachen gehabt, wo er stark kritisiert worden ist. Und eins war beispielsweise das mit dieser Pius-Bruderschaft. Da hat ein Bischof, Fäfre, glaube ich, oder Lefäfre hat der geheißen, der hat selber Bischöfe geweiht.
Mhm, hat er nicht dürfen.
Hat er ohne Zustimmung vom Papst natürlich nicht dürfen. Dann sind die exkommuniziert worden, die Bischöfe. Und das Recht sagt, das kanonische Recht, das Kirchenrecht sagt, wenn der Bischof, der dann exkommuniziert worden ist, wiederum das, wie nennen sie das, Primat oder wie es heißt, also quasi anerkennt, dass der Papst der Chef ist, dann muss die Exkommunikation aufkommen werden. Das ist Kirchenrecht. Und dann hat er diese 4 Bischöfe wieder exkommuniziert. Sie haben aber nach wie vor nicht mehr Bischof sein dürfen.
Das ist Bestrafung dann.
Das ist die Bestrafung. Und einer von den Bischöfen, der hat den Holocaust geleugnet. Mhm. Und das ist dann so durch die Presse, also da haben sie ihn ganz schön auseinandergenommen. Vielleicht war er da auch nicht, ich weiß nicht, ob ich den da kritisieren darf, aber dann zitiere ich vielleicht andere Zeitzeugen, die wo gesagt haben, vielleicht ist er nicht 100% gut beraten worden, dass er das macht. Er sagt, dass er das nicht gewusst hat, dass der diese Aussage getroffen hat, weil sonst hätte er die 3 Bischöfe natürlich wieder zurückgenommen, also diese Exkommunikation, aber den 4. hätte er dann gesondert behandeln können, wenn so ein Fall aufkommt.
Gibt es eigentlich sowas wie einen vatikanischen Kirchenknast?
Ja.
Gibt's.
Da ist auch einer. Können wir zum nächsten Fall kommen?
Ja, auf geht's. Das ist interessant.
Es hat dann einen weiteren Fall gegeben, nämlich sagt er nur das Vatileaks was.
Da sind irgendwelche Unterlagen gestohlen worden, gell?
Ja.
Und da war er auch recht beleidigt, der Ratzinger.
Ja, das war 2012, aus dem innersten Zirkel, also der, wo bei ihm in der, kann man Papstwohnung sagen, sagt man sowas, ist das ein Begriff? Also in jedem Fall, wo der da umeinander war, der Diener, dann hat der Dokumente immer wieder an die Öffentlichkeit gegeben, an die Presse gespült. Mhm. Und irgendwann sind sie dann draufgekommen.
Das ist ja quasi Hochverrat.
Ja, schon.
Eigentlich schon, weil wenn du das siehst, der Vatikanstaat, also oder...
Ich weiß nicht, ob Hochverrat das Richtige ist, aber es ist schon ein ziemlich krasser Verrat, ja.
Ja, ja.
Aus dem
Innersten. Das sind ja, sag ich mal, interner, wie nennt man sowas dann?
Interner geht's nicht.
Nein, interner geht's nicht.
Interner geht's nicht.
Von ganz weit oben.
Mhm. Und das war der Pablo Gabriele. Und der Vatikanstaat ist ja ein eigener Staat. Die haben dann den Prozess gemacht, wie sie es herausgefunden haben, dass der das war. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen.
Also
für, ich glaube, 1,5 Jahre oder was da das gewesen war.
Das geht ja.
Nicht viel.
Und dann bei guter Führung ist er nach 7 Monaten draußen und dann geht's weiter.
Nein, und da merkst du, der hat ein besseres Glück gehabt. Der Papst ist dann zu ihm in die Zelle gegangen.
Und hat ihm
vergeben.
Ah, sauber.
Ja, also das ist ja das Christliche. Man vergibt ja auch dem anderen, wenn er Reue bekennt. Gell?
Also nach außen hin?
Ja, nein, das setzt ja das Innere voraus.
Ja, gut, aber wenn das medial aufblasen ist?
Ich glaube nicht, dass er dem vergeben hätte, wenn er nicht bereut hätte. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist für mich schwierig.
Der fährt eigentlich nicht. Also, und dann hat er den, wie sagt man, also aus dem Gefängnis freilassen. Und da ist er nämlich im Vatikan im Gefängnis drin gesessen, der
dann,
Pablo Gabriele hat der
geheißen. Ist der dann wieder eingestellt worden? Unter Auflagen?
Nein, natürlich nicht.
Ja also Gott, nicht das, so wichtige Positionen. Der hat halt dann, weiß ich nicht, Kartoffeln schälen dürfen in der Kantine oder irgendwie sowas.
Das habe ich nicht verfolgt, nein, was dann aus dem geworden ist.
Das war mal interessant, nicht, was mit so einer Leute passiert, weil die essen ja quasi auch mit Sündern und Verbrechern, gell, so wie der Jesus. Weiß nicht, das war interessant, was dann passiert. Ja, ich verzeihe dir schon, aber du hast da ja nichts mehr verloren.
Ja,
wie,
gut.
Wie läuft das dann?
Ja, ich finde, da muss man schon zwei Sachen sehen. Also man kann ja jemanden vergeben, wenn der natürlich
aber trotzdem konsequent
eine Reue sagt. Aber also jetzt andersrum, wenn dir einer dein Geldbeutel klaut,
ja,
und dann kommt er und sagt, Mensch, du, ich habe einen totalen Scheiß gemacht, es tut mir leid, also und du merkst, dass es aufrichtig ist, dann kannst du sagen, okay, ich vergib dir. Aber du darfst ihn trotzdem nicht mehr deine Kasse machen lassen. Oder? Ist jetzt.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Es kommt auf die Situation drauf an. Außerdem bin ich nicht der Papst.
Ja, ja, ja. Ja, eben. Ja,
natürlich. Mich fragt ja keiner.
Natürlich.
Und außerdem wird ja das nie passieren. Wenn dir einer ein Geldbeutel klaut, dann, ich glaube, wenn er den zurückbringt, dann kannst du halt ein für diese Aktion, dann kannst du ihm den Geldbeutel gleich schenken. Weil sowas kommt ja im Leben nicht vor.
Ach so, dass dann etwa Reue zeigt?
Ja, dass er kommt und sagt, hier ist der Geldbeutel zurück, das Geld ist drin, da ist noch ein Zehner mehr drin, es tut mir wirklich furchtbar leid.
Weniger, ja.
Was ist, also vom Gefühl her, da die auch sagen, ja, freilich, dir verzeihe ich, weil wahrscheinlich wäre ich so überfordert von dieser Aktion.
Ach so.
Weil normal, der Geldbeutel kommt nie wieder zurück, also in der Realität, in der ehrlich, in der echten Welt.
Ja. Na, ich glaube, wenn etwa aufrecht was bedauert, dann, und da Reue zeigt er, dann finde ich, darf man den durchaus vergeben.
Ja, vergeben. Aber es ist darum gegangen, dass der halt dann bei mir die Kasse macht oder sonst Wirtschaftsminister wird im Inneren oder keine Ahnung was.
Ja, da kommt es dann wahrscheinlich auf andere Sachen drauf, wo wir es dann einschätzt. Boah, jetzt sind wir echt schon ziemlich weit. Wollen wir im Leben von dem Josef Ratzinger, wollen wir nochmal einmal zurückspringen, wo er überhaupt herkommt, wo er aufgewachsen ist?
Also ich glaube, Magdl am Inn.
Ist er geboren.
Mhm. Und dann ist er bei Peitling, bei Regensburg, hat er so ein Häusl gebaut.
Pendling heißt das,
Pendling.
Aha. Heißt das Peitling? Ich meine Pendling? Also da bei Regensburg.
Pendling, meine ich, ja. Also du hast das aufgeschrieben, ich habe es bloß im Hirn notiert, was nicht
so bedeutet.
Ich
habe es notiert.
Ach so, ja, das hat wahrscheinlich bei mir auch nichts zu bedeuten.
Ja,
das sind sie auch alle ganz stolz drauf.
Das war ja schon später, ja, genau. In Magdl ist er ja geboren, aber da hat er, glaube ich, nicht so viel Erinnerung, weil da ist er recht schnell wieder weggezogen. Der Vater, der war ja Polizist, darf man heute sagen,
Gendarm.
Und der ist recht oft, ist der hin und her gezogen.
Die haben ja recht flexibel bleiben müssen in der Position.
In der Position, ja, genau. Mhm. Und drum, also Magdl ist halt der Geburtsort, aber der war in verschiedensten Städten in Bayern, da in der oberbayerischen Region umeinander. Seine Heimat der Familie bezeichnet der Hufschlag.
Bei Traunstor.
Und das, ja, genau, da unten, der ist er ja dann in Traunstor später aufs Studienkolleg gegangen. Die Eltern haben ja natürlich damals auch nicht viel Geld gehabt und haben aber beide Söhne auf die Studienkolleg schicken
können. Genau, die sind ja beide gleichzeitig in derselben Schule gewesen.
Genau.
Der Georg und der Josef.
Ja, das war ja, kann man sagen, so eine Anstalt, wo die haben drin geschlafen, sind unterrichtet worden. Muss wohl eine sehr, sehr strenge Anstalt gewesen sein. Der Direktor, der war wohl ein recht harter Hund. Und der Josef Ratzinger war ja, wie du gesagt hast, eher so ein bisschen scheu, intelligent, intellektuell. Ja, und dem muss das am Anfang schon schwer gefallen sein. Nur dazu, wo er anscheinend ein recht liebevolles Zuhause halt gehabt hat, Elternhaus.
Ja, weil diese sogenannte strenge Erziehung, ich glaube, die hat der Georg ja dann mitgenommen.
Ach so, später meinst du. Ja, das mag sein.
Ja.
Das mag sein. Und eine Schwester hat er noch gehabt?
Die war damals dabei, wo ich Josef gesehen habe.
Echt, oder?
Ja.
Als Kardinal damals noch,
genau, gell? Da war die einmal dabei, ist kurz danach ist sie halt verstorben, aber einmal habe ich es auch gesehen.
Das war seine Haushälterin, kann man sagen.
Genau, die hat ja den ganzen Haushalt gemacht und geschaut, dass alles und nach dem Rechten eine Zugefrau quasi, die Funktion einer Zugefrau.
Ja, oder wirst du halt, wenn wir auf dem Land sagen, Pfarrerskirchen war es quasi.
Oder ganz einfach die liebe Schwester.
Die liebe Schwester. Ja, das war ja oft die Liebe oder die Schwester. Unter steinböse Zungen. Jugend, genau, der hat dann da recht früh schon gewusst, der hat gesagt, das muss wohl eine Begegnung gegeben haben mit dem, ich glaube, es war der Kardinal Faulhaber, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dann hat er den gesehen, auch mit dem Gewand und alles, und dann hat er gesagt, ich werde Pfarrer. Ich werde Kardinal, hat er gesagt. Gell?
Hab ich auch gehört.
Da ist junger Bursch, hat dann das eben den Anfang genommen.
Andere wie ein Feuerwehrmann, das musst du dir mal vorstellen, wenn dein Bub sagt, ja, was möchtest du noch mal werden?
Ja.
Astronaut, ja, freilich, ja, ich will Lokführer werden oder Feuerwehrmann oder ich gehe zur Polizei. Und was wirst du? Ja, ich werde Kardinal.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das in der damaligen Zeit nur öfters vorgekommen ist, dass jemand gesagt hat, ich werde Pfarrer. Ich meine, Kardinal ist ja schon echt ein hohes Ziel, gell? Mhm. Aber dass zumindest einer gesagt hat, ich werde Pfarrer. Heute heißt das ja gar nicht mehr.
Weil das waren ja damals Respektspersonen.
Ja.
Da war der Glauben noch viel mehr verwurzelt, gerade am Land.
Mhm.
Also in der Stadt verschwindet das ja sowieso, weil du einfach andere Götzenbilder hast. Aber am Land draußen ist er mit der Tradition und auch mit dem Glauben, glaube ich, eher mehr verwurzelt. Und da ist mehr nach dem Glauben gelebt worden.
Ja, das ist ein Grund. Und ich glaube, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass für Kinder aus einfachen Verhältnissen oder sagen wir, da wo nicht viel Geld da war, dass das eine Karrierechance auch war.
Ja, stimmt, wenn du sonst keine Alternative hast.
Ja, weil du hast dann doch meistens auf die Schule gekommen, dann, wenn du ins Priesterseminar gekommen bist, dann hast du auf Kosten der Kirche auch studieren können.
Also Bildung hast du gekriegt.
Bildung, ja.
Und was zum Essen.
Was zum Essen, was du aufkommen.
Mhm.
So ein Und wenn er das mit dem anderen Geschlecht nicht so wichtig war, ja, dann war es
eh. Ja, früher oder später kommt es dann und dann bereust das.
Ja, gibt es ja auch nur die, wo dann ja, wieder austreten.
Jetzt die Diskussion wegen dem Zölibat hat es ja da in der Zeit vom Ratzinger auch immer wieder gegeben.
Ja, ja.
Gell? Das halt, und da hat er auch gesagt, nein, das gibt's nicht.
Was, das gibt's nicht?
Dass man den Zölibat aufhebt.
Ja, das haben die damals sogar erneuert. Also die haben gesagt, genau. Bestätigt, wird weiterhin so gehalten.
Ja.
Zölibat ist ja einmal ganz lustig, das haben sie dann damals auch formuliert, weil Zölibat ist ja nur die Ehelosigkeit.
Mhm.
Also rein theoretisch kannst du mit nicht, einer zusammenleben, ja, genau. Und Kinder haben, und aber das spricht ja nicht gegen das Zölibat, und damals haben sie auch formuliert, also das Zölibat steht und das andere in der Tradition, der katholischen Tradition, soll man das andere auch, wenn es geht, nicht machen, so ungefähr war das formuliert, aber es steht rein kirchenrechtlich nichts dagegen.
Ist das so?
André, ja, mit Frauen.
Also, dass du sagst, okay, ich halte mir jetzt da eine noch nebenher.
Eine nebenher?
Nein, weiß ich nicht. Du machst halt ganz normal deinen Priesterdienst.
Genau, es gibt.
Und ja. In der Sakristei oder in deinen Gemächern dann bist du quasi, wie soll ich sagen, eine wilde Ehe oder einfach eine Partnerschaft.
Ja, ich glaube, das ist nicht gern gesehen. Also es gibt Leute, die wo das haben, das weiß man teilweise. Also ich habe da schon ein paar so Fälle auch tatsächlich hier in Bayern kennengelernt. Die haben mehr oder weniger offen, sind die mit jemandem beieinander als Pfarrer. Ja.
Aber es ist nicht evangelisch, sondern katholisch?
Katholisch, ja. Das andere ist, was viele Leute immer meinen, die meinen, dass das Zölibat die Keuschheit ist. Aber das Keuschheit würde ja bedeuten, man hat gar keinen Geschlechtsverkehr jetzt. Und das Keuschheitsgelübde legen aber bloß bestimmte Orden ab, und aber nicht die Pfarrern. Glaube ich, ist wichtig, weil sonst waren schon viele Pfarrern weggekommen auch.
Ja.
Also die waren, hätten
jetzt... Ich meine, durch diese ganzen Skandale und so weiter, wir walzen das ja nicht aus, aber der hat ja dafür gesorgt, dass da 500 Priester entlassen worden sind.
Das ist auch was ich mir angeschaut habe, weil, also ich habe mir versucht, so das Gesamtwirken ein bisschen von dem O zu schauen, und habe gemerkt, dass er ein rechter Diener ist, also er hat sich in den Dienst gesteuert. Was man von der Kirche hält und so, das ist alles eine andere Geschichte, aber er hat sich als Diener da in den Dienst gesteuert. Und es werden viele kleine Sachen, habe ich gemerkt, auserzogen, aber das Große wird eigentlich oft gar nicht gesehen, dass er viele Texte auch verfasst hat über die Liebe auch. Und das für die ist auch was, ohne Liebe geht gar nichts auf der Welt, ohne Liebe ist alles nichts. Und von dem her, finde ich, muss man eher die positiven Seiten auserziehen. Und ich habe dann auch eben diese, was du angesprochen hast, über die Missbrauchsfälle, werde ja so umeinander gezogen. Und es ist immer eine neue Schlagzeile. Papst irgendwie macht nichts Gescheites gegen Missbrauch oder irgendwie ja,
aber
was.
Aber gut, ich meine, natürlich.
Und jetzt pass auf, darf ich es noch schnell.
Nein, du bist dran.
Und okay. Dann habe ich natürlich nachgeschaut, was ist denn das, was da war? Und ich kommentiere es jetzt nicht, aber die Sachlage, was ihm vorgeworfen wird, er war damals, wie er in München-Freising Erzbischof war, war er in einer Sitzung zugegen, wo ein Pfarrer aus, ich weiß schon gar nicht mehr, Essen, versetzt werden soll nach Bayern, um dort eine Therapie zu machen. Und in dieser Sitzung war er dabei. Erzbischof, das muss ja Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein.
Ja, richtig.
Und der Pfarrer ist da versetzt worden dann. Und hinterher hat sie, ich weiß nicht, ob das in der Sitzung, das ist nicht klar, aber hinterher hat sie ausgestellt, dass der wegen Sexualgeschichten versetzt worden ist. Und ich glaube, er hat dann auch nochmal was da. Also sich nochmal was zu Schulden kommen lassen. Und das wird ihm so vorgeworfen, ganz stark. Er hat dann einen Text verfasst und hat gesagt, da weiß er nichts davon. Und dann haben sie ihm bezichtigt, dass er in dieser schriftlichen Antwort gelungen hat, weil er da reingeschrieben hat, er kann sich an diese Sitzung nicht erinnern. Und das ist ihm dann um die Ohren geflogen, weil belegt worden ist, dass er da schon dabei war. Und da hat er dann später nochmal ein Schreiben verfasst und hat sich so entschuldigt und dass es ihm leid tut, weil er sich an das nicht mehr erinnern hat können. Und ich glaube das auch, weil ich glaube nicht, dass er gelungen hat, weil eine Lüge heißt ja, dass man falsch oder bewusst was falsch sagt. Mhm,
genau.
Und das untersteuere ich ihm einfach nicht. Und wenn es jetzt in diesem Missbrauch ist, ich glaube, dass der Benedikt, der wird jetzt für das so hingesteuert und das haftet ihm
an.
Das haftet ihm an. Aber in Wirklichkeit, wenn du es eigentlich überlegst, war er vermutlich der Papst, der am meisten für die Aufklärung und für die zukünftige Verhinderung von dem Missbrauch da hat. Der hat einige Sachen in der Kirche geändert, dass das besser überwacht wird. Und was er gemacht hat als erster Papst, und das, man meinte immer, ja, das ist alles so wenig, aber das ist ein Meilenstein gewesen. Der hat als erster Papst über 500 Pfarrern rausgeschmissen wegen sowas. Also weißt, nicht so wie andere, die wo das unten irgendwo das Bodenpersonal machen haben lassen, irgendwo anders hinversetzt oder möglicherweise in ein Kloster, wo sie nichts mehr falsch machen können und so, sondern der Papst, die höchste Instanz,
ja, die haben ja
hat das Zeichen gegeben, hey, wer in der Kirche sowas macht, den degradiere ich zum Laien, den schmeißt man wieder aus. Und das ist eigentlich ein unglaublich positives Signal. Und in dem Gesamtwirken von dem Papst oder von dem Josef Ratzinger ist es so eine positive Änderung, wo dann diese kleine Sitzung, ich weiß nicht, kann man es entschuldigen, kann man es nicht entschuldigen, aber es steht nicht im Vergleich zu dem, was er dann eingeführt hat später. Vielleicht hat aber auch diese Kritik sein müssen, dass er ihm das in diese Richtung schirbt und sagt, okay, da muss jetzt...
Dass man eine Entscheidung trifft einmal.
Ich muss da Wiedergutmachung bringen. Der nächste Papst, wo andere rausschmeißt, das ist schon wieder leichter, weil der erste das vorgemacht hat. Der hat
es halt gemacht, genau. Mhm. Und dann wird das fortgeführt. Und dann ist vielleicht die Angst nicht da, sich da unbeliebt zu machen innerhalb der Kurie.
Ja, das glaubst du nicht, dass das ohne Widerstand gegangen ist. Was das meinst du, wie viel das da...
Leichen im Keller haben.
Ja, und dass die ihm gesagt haben, das kannst du nicht bringen. Wir, bisher haben wir alle unsere genau, Priester und so weiter, alle zusammengehalten und...
Ja, logisch. Ich meine, wenn da alle zusammenhalten, dann läuft das schon. Und das ist halt dann auch mein Problem mit dem ganzen... Mhm. So, mit der Institution. Mhm. Das hat jetzt nichts mit irgendeinem Glauben zu tun, das hat nichts mit irgendeinem Gott zu tun.
Ja.
Ja, ich mag mich jetzt da nicht negativ äußern, weil, wie gesagt, wir reden ja über die Person und nicht über die Institution.
Finde ich auch gut, Sigi. Ich finde, da ist es ein Unterschied zwischen Glauben und Institution. Ja. Die Institution Kirche, die ja wiederum Menschen sind, die wo da drinnen sind, da kannst du durchaus einige Finger in die Wunden legen.
Ja, da kannst du auch viele Fragen stellen, die du nie beantwortet kriegst, gell?
So schaut's aus. So schaut's aus. In die Richtung gehen wir ja jetzt nicht, gell?
Nein, auf keinen Fall.
Josef Ratzinger, er war natürlich Professor. Vielleicht ist das noch eins, was wir sagen sollen, dass er nicht, viel kommen ja von der seelsorgerischen Richtung, dass die Priester waren und dann haben die mit den...
Genau, aber er hat's ja theoretisch studiert und aufgearbeitet.
Genau, er war ja ein hoch angesehener Theologe innerhalb der Kirche, und hat sich da einen Ruf aufgebaut. Und erst später, die Seelsorge ist dann erst später gekommen, wie er kurze Zeit Priester in bzw. Erzbischof in München-Freising war. Mhm. Und ansonsten war er ein...
Also weniger Pfarrer. Also diesen Pfarrerjob hat genau, er eher weniger gemacht.
Er war nicht, so, war nicht der Pfarrerjob.
Genau.
Er ist eigentlich der Professor, der Gescheide, der Kluge, der Dogmatiker, der sich um die Auslegung der Kirchendokumente kümmert. Und darum ist er später auch der Chef der Glaubenskongregation geworden. Da hat er nämlich den Glauben verteidigt, so wie er das gemeint hat. Und das hat zum Papstzeit geführt.
Im Endeffekt hat er gewusst, wovon er redet.
Er hat
gewusst. Wenn er was argumentiert hat.
Ja, also in der Kirchenlehre an sich hat es wohl keinen gegeben, der wo er was vormacht. Andere Sachen war er halt nicht so beflissentlich. Manchmal, also wenn man so Zeitzeugen Glauben schenken darf, mit so innerkirchlicher Politik und manchmal ein paar so Geschichten. Er war halt vielleicht am Ende im Herzen ein Bub aus Bayern.
Ja, das war er so oder so, durch und durch. Den hat es ja immer wieder heimgetrieben.
Immer wieder.
Der hat sich ja riesig gefreut, wo er dann seinen Bruder besucht hat, wo der im Sterben gelegen ist.
Ah, ja.
Also, dass da die Familie wieder zusammenkommt, das war ihm schon wichtig.
Ich habe einmal einen Ausschnitt gesehen, da ist er gefragt worden, da ist, war er Papst und dann ist sein Bruder zu ihm gekommen und dann ist er gefragt worden, ob er die bayerische Heimat vermisst und er hat gesagt, ja, die bayerische Heimat vermisst er. Und dann hat er so was Schönes gesagt, aber er trägt das im Inneren, und also die bayerische Heimat und schöpft auch daraus Kraft. Also das fand ich so schön. Und dann hat er gesagt, ja, so jetzt mit seinem Bruder, jetzt wird aber dann auch wieder bayerisch geredet. Was wohltuend ist.
Was wohl, das habe ich auch gehört, ich habe mich so gefreut.
Gell, schön. Ja. War schön, ja. War einfach nur schön. Ja, Sigi, in dem Sinne...
Schauen wir mal in 500 Jahren, vielleicht sind wir da wieder Papst.
Ja, dann gibt es uns zwar nicht mehr...
Ja. Schauen wir mal, vielleicht haben wir mir wegen der Folge, wenn wir uns so gut dargestellt haben, an Gottes Segen und wir haben irgendwann wieder eine Auferstehung, wir treffen uns dann wieder im zweiten Leben.
Du weißt was, dann war doch einmal eine nächste Folge, alle Kardinäle durch zum Gehen und mal schauen, wer da gerade Bayer ist, oder? Vielleicht wird der dann der nächste Papst.
Ich glaube aber schon, dass da viele Bayern sind.
Ja, ich weiß, weil also ich Deutsche glaub, sind schon einige.
Ja, ja, ja. Und auch viele Bayern. Also Franken sind viel dabei.
Ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut.
Weißt du was, das recherchieren wir und dann kann man darüber auch nicht mehr Erfolge machen.
Da schauen wir mal. Da schauen wir mal. Ja, Sigi, ich sage danke fürs Gespräch.
Du, ja, ich bedanke mich.
Und dann hören wir uns, sehen wir uns nächsten Donnerstag.
Bis nächstes Mal, vierte Mani.
Sigi, mach's gut, hab ich dir. Ja, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Josef Ratzinger, der Mensch, das haben wir uns vorgenommen, haben wir es geschafft. Ja, es ist schwer, so jemanden und generell einen Menschen von seiner Position zu trennen. Er hätte andere Sachen im Nachhinein, sieht er das auch selber ein, anders machen sollen. Was, glaube ich, ist, was man sehen muss, es war ein großes Wirken, er hat seine Fehler gehabt, aber im Großen hat er doch viel, viel mehr Gutes bewirkt, als wie, dass er vielleicht schlechte Sachen nicht genügend bekämpft hat. Auf alle Fälle war er ein sehr herzlicher Mensch und er war am Ende aller Tage, ich glaube, das darf man sagen, im Herzen einfach ein bayerischer Bub. Und in dem Sinne hoffe ich, dass Ihnen die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübig. Musik